Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
In a pieces of a day and casting them away, walking to the town below and lay it all so low. The secrets that they keep. Climb till your legs are tired and your eyes are open wide. Polska Ukraina, Polska Ukraina now. Never alone, never afraid. Slibovica under the shade. You'll greet the sun with bottles high. Your body's pale against the sky. Oh, why, oh, why.
Und erneut heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Soundcheck Politik. Ihr wisst es, ich begrüße euch regelmäßig hier in diesem Podcast und diskutiere mit meinen Gästen die kleinen und großen politischen Fragen der aktuellen Zeit. Aber es geht natürlich immer auch um Musik und die musikalischen Vorlieben meiner Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch, auch wiedergewählter Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen, zu Gast haben. Lieber Matthias, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Andi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Lieber Matthias, wir haben jetzt seit dem 15.04. den Mitgliederentscheid der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag. Und ich möchte mit dir kurz, ganz kurz wirklich zurückblicken, aber dann vor allem natürlich auch in den Koalitionsvertrag schauen. Wir haben ja in den letzten Monaten einiges erlebt in Deutschland. Wir haben das Auseinanderbrechen der Bundesregierung erlebt der Entlassung insbesondere des Finanzministers Christian Lindner und auch der FDP-Minister. Wir haben dann in relativ kurzer Zeit einen Wahlkampf erlebt, der sehr polarisierend war. Wie hart war das, was am Wahlabend passiert ist mit dem Wahlergebnis von 16,4% für dich, aber vor allem, wie schwer fiel es dir dann auch, wieder den Gang nach vorne zu schalten, denn es war ja klar, dieses Wahlergebnis bedeutet für uns, als SPD, als Partei etwas, aber es bedeutet eben auch für unser Land etwas. Wie war dieser Moment in deiner Wahrnehmung?
Ja, erstmal, ich habe ja die letzten Monate auch mehr oder weniger im kalten Wasser verbracht. Ich bin im Oktober sehr überraschend in diese Position gekommen, musste dann sehr, sehr schnell den Wahlkampf mit organisieren. Und ich glaube, uns alle bedrückt dieses Ergebnis, was dort mit etwas über 16% das schlechteste, historische schlechteste Ergebnis der SPD in der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Und deswegen ist für mich auch ganz klar, dass wir nicht zur Tagesordnung einfach übergehen können. Deswegen habe ich jetzt gerade eben eine Kommission auch gebildet, die das für den Parteivorstand auch aufbereiten soll. Und das wird nicht so sein, wie wir es häufiger schon erlebt haben. Man bearbeitet was und dann wird es irgendwie zur Seite gelegt. Nein, ich glaube, wir werden jetzt wirklich die Konsequenzen ziehen müssen, organisatorisch, inhaltlich und personell. Aber umso wichtiger ist dann, nachdem wir dieses Wahlergebnis ein bisschen verdaut haben und gesehen haben, es gibt nur eigentlich eine Koalition, die möglich ist, dass man dann durchaus die staatspolitische Verantwortung, die wir ja alle spüren und fühlen, dass man die auch wahrnimmt und dass man sich dann zu diesen Sondierungen auch zusammengesetzt hat, zu den Koalitionsverhandlungen, die jetzt zu einem Entwurf geführt haben. Ich glaube, diese Zeit schreit danach, relativ schnell wirklich auch stabile Verhältnisse in Deutschland zu bekommen. Das braucht Europa und das braucht eigentlich auch die Welt.
Ja, und zum Koalitionsvertrag möchte ich gleich noch ein bisschen vertieft mit dir einsteigen. Aber zunächst mal auch, was heißt es für eine Partei wie die SPD? Ja, wir sind mit 16,4% jetzt mit dem schlechtesten Ergebnis bei Bundestagswahlen rausgelaufen. Und wir merken es ja auch. In der Partei gibt es die Diskussionen darüber, kann es ein einfaches Weiter-so geben oder was sind die Konsequenzen? Und da werden ja verschiedene Ebenen angesprochen, die programmatisch-inhaltliche, die auch strukturelle, organisatorische Ebene, aber eben auch die personelle Ebene. Und die Partei, der Parteivorstand hat ja entschieden, den Parteitag, der im Dezember geplant war, vorzuziehen auf Ende Juni. Wie nimmst du im Moment, du bist ja viel unterwegs, er hatte zuletzt auch den Konvent oder die Veranstaltung in Hannover, wie nimmst du die Stimmung der Mitglieder wahr, gerade auch was das Thema Aufstellung der Partei angeht, wie siehst du die Erwartungen der Partei in dem Zusammenhang?
Also ich glaube schon, dass die Partei absolut erwartet, dass wir wirklich die Konsequenzen auch ziehen. Man hat, glaube ich, auch merken können, die Euphorie, die es bei anderen Wahlkämpfen gab, die kam nicht richtig auf. Das merkte man dann gerade im Gegenzug zu Hamburg. Eine Woche später ging das ganz anders. Da merkte man plötzlich, die Arbeiterinnen und Arbeiter haben mehr SPD gewählt als noch eine Woche davor. Auch die jungen Leute beispielsweise. Und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, meines Erachtens auch programmatischer Art. Die Frage, wofür steht die SPD, wofür soll sie stehen? Das Thema Vision, das glaube ich, müssen wir uns wieder erobern, weil diese Zeit eigentlich meines Erachtens nach Sozialdemokratie schreit. Aber wir sind zu sehr mit der Ampel verhaftet worden. Und ich glaube, auch Olaf vor allen Dingen als Regierungschef hatte dann am Ende keine Chance mehr bei den Leuten, weil er dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der Streit eigentlich im Mittelpunkt stand, obwohl wir ja an einigen Stellen wirklich Dinge auf den Weg gebracht haben, die davor in der Großen Koalition nicht möglich gewesen sind. Und ich glaube, auch organisatorisch müssen wir uns zum Beispiel angucken, wie kommen wir an Bürgerinnen und Bürger überhaupt noch ran. Das Social-Media-Zeitalter stellt Partei, aber Demokratie, glaube ich, insgesamt vor große Herausforderungen. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Und dann geht es natürlich auch um eine personelle Neuausstellung. Das heißt, wir werden auch jetzt am 27. Juni bis zum 29. Juni beim Bundesparteitag, ich glaube jedenfalls den Bundesvorstand, auch an einigen Stellen mit neuen Gesichtern bestücken. Das würde ich mir jedenfalls auch wünschen.
Das ist, glaube ich, das, was aus der Partei kommt, aber es ist auch häufig auch von außerhalb der Partei. Wenn wir auch die Medienlandschaft betrachten, dann gibt es ja schon auch, ich sage jetzt mal, bestimmte Dynamiken. Und da wird sicherlich auch interessant sein und eine wichtige Rolle spielen, auch wie gerade auch in Richtung der Bundesregierung die Aufstellung dann vollzogen wird. Matthias, du sprichst diese Notwendigkeit der Neuaufstellung an und gleichzeitig merken wir ja als SPD, ganz oft, dass die Leute einem sagen, ja, ich konnte euch aus diesem oder jenem Grund nicht wählen, aber das grundsätzlich hat die SPD, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, ja durchaus einen immer noch Zuspruch. Sie ist die Partei, die von den allermeisten Menschen auch als Zweitpräferenz genannt wird. Also sie ist die am wenigsten unwählbare Partei, nenne ich es mal. Aber wir müssen ja wieder in die Rolle kommen derer, die man konkret in der Wahlkabine dann wählen will. Und die Frage, die sich ja jetzt stellt, gerade auch im Kontext, stimmen wir einer Regierung mit CDU, CSU zu oder nicht, hat ja sicherlich auch mit der Strategie zu tun. Ist es besser, in der Opposition, ich sage es mal, die reine Lehre vertreten zu können, jenseits der Frage, welche Regierung soll es denn dann überhaupt geben? Oder steht es nach SPD auch aus staatspolitischer Verantwortung besser zu Gesicht und es wird auch vielleicht von den Menschen so erwartet, dass wir in Verantwortung gehen und zeigen, dass Politik eben nicht nur Streit bedeutet oder nicht Streit bedeutet, sondern Lösung von Problemen. Was würdest du den Leuten sagen, die dir jetzt begegnen und sagen, wir haben schlechte Erfahrungen in der Großen Koalition gemacht und schon allein deswegen wollen wir da nicht rein? Was würdest du denen entgegnen?
Also ich glaube, man muss genau über diese Fragen auch reden. Deswegen haben wir jetzt auch das Mitgliedervotum laufen, wo genau diese Fragen auch gestellt werden können und müssen. Aber eins müssen wir jetzt wieder sehen und das unterscheidet uns zu der letzten GroKo-Abstimmung. Es gibt keine richtige Alternative, jedenfalls keine, wo ich sage, das wäre nicht ein Spiel mit dem Feuer. Und ich würde auch noch Verständnis haben für die Fragenden und Zweifler, aber natürlich bin ich ein bisschen selbst befangen jetzt, weil ich die letzten Wochen dort verhandelt habe. Aber das ist ein Koalitionsvertrag, der meines Erachtens eine deutliche SPD-Handschrift auch trägt, das bei ein bisschen mehr als 16%, ist meines Erachtens etwas, wo ich guten Gewissens sagen kann, hier kann man für diese Koalition stehen und auch stimmen, obwohl ich natürlich weiß, dass vieles in den 4 Jahren auch noch erkämpft werden muss, denn das ist ja noch kein Gesetz, was da vor uns liegt. Auf der anderen Seite, wenn man dann sagt, naja, dann gucken wir mal die Alternativen an. Die Alternativen wären im Zweifel eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die möglicherweise dieses Momentum nutzt. Ich unterstelle das jetzt nicht Friedrich Merz, aber ich unterstelle es einigen, die dort in der zweiten Reihe aktiv sind, die vielleicht dann doch mit der AfD versuchen, gemeinsame Sache zu machen. Und dann sind all die Felder, die wir jetzt gerade erkämpft haben, auch in diesem Koalitionsvertrag, meines Erachtens hoch in Frage gestellt, meines Erachtens relativ sicher auch dann weg. Und wenn man nach Neuwahlen guckt, da glaube ich, werden wir bei Bürgerinnen und Bürgern wenig Verständnis ernten, weil sie einfach erwarten, dass diese Welt, die jetzt in so einer großen Unsicherheit ist, dass hier die Bundesrepublik sich zusammenrauft, dass auch die, die jetzt eine Mehrheit haben können, tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist auch das, was wir jetzt ausgehandelt haben, wirklich eine gute, belastbare Basis, die eine sozialdemokratische rote Linie auch zieht.
Und ich glaube, das kann man ja auch erkennen, wenn man den Medien mal so ein bisschen folgt. Es ist ja durchaus ein gewisses Erstaunen da über das Verhandlungsergebnis. Das war ja schon nach wenigen Tagen, glaube ich, eine sehr große öffentliche Diskussion, als wir uns, was das Thema Finanzierung angeht, mit unserer Argumentation ja durchgesetzt haben. Das Thema Investitionsnotwendigkeit in Deutschland, auch das Thema, dass wir die Verteidigungsausgaben außerhalb der Schuldenbremse finanzieren wollen, damit nicht sozusagen Fragen der inneren oder sozialen Sicherheit gegen die Fragen der äußeren Sicherheit gestellt werden. Und ich finde, die SPD hat in dem Kontext, gerade auch was die Investitionsnotwendigkeit angeht, doch sehr vieles durchgesetzt von dem, was wir im Wahlkampf gesagt haben. Es ging dir wahrscheinlich in den Verhandlungen genauso. Ich hatte manchmal das Gefühl, die CDU geht mit ein paar Überschriften in die Verhandlungen. Aber wenn es dann ins Konkrete geht, dann war das relativ schnell doch eher etwas dünner. Und das sieht man ja, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag, der ja auf 144 Seiten an vielen Stellen SPD-Handschrift trägt. Aber letztlich muss man den Leuten, glaube ich, doch mal wieder erklären, dass ein Koalitionsvertrag ein Kompromiss ist und dass ein Kompromiss auch nichts Verwerfliches, sondern etwas für die Demokratie auch Typisches ist. Und deswegen, glaube ich, können wir da auch mit einigem Selbstbewusstsein auf den Koalitionsvertrag verweisen. Was wären denn deine Top 2 oder Top 3 an den Punkten, wo du sagst, das ist doch etwas, was wir wirklich auch in unserer Programmatik wollten und was uns auch in den nächsten 4 Jahren als Land nach vorne bringt. Also neben der Investitionsfrage, ich sage es mal, was sind deine Favorites, was den Koalitionsvertrag angeht?
Ja, ich will da trotzdem nochmal drauf ansetzen, weil ich habe 2008, 2009 damals gegen die SPD auch im Bundestag votiert, als wir diese unsägliche Schuldenbremse eingeführt haben. Und damit haben wir uns stranguliert. Es will ja keiner einfach nur so Schulden machen, aber genau die Möglichkeit, in die Infrastruktur zu investieren, ist für mich eine ganz zentrale Sache. Und das haben wir jetzt gelöst durch das Sondervermögen. Wir haben aber auch reingeschrieben, dass wir noch in diesem Jahr die eigentliche Reform der Schuldenbremse wollen. Das heißt, wir haben hier Dinge durchgesetzt, die diametral zur CDU-CSU entgegenliefen, im Wahlkampf noch. Und ich meine, dass wir damit ein wirkliches Übel, womit die Ampel zu kämpfen hatte, wirklich gelöst haben. Dieser Staat ist jetzt in der Lage, in Zukunft zu investieren, in die Infrastruktur, in Bildung, in Gesundheit etc. Deswegen ist das meines Erachtens das überbordene Thema und das würde es ohne die SPD niemals geben. Der zweite große Punkt ist aus meiner Sicht jedenfalls, dass wir die sozialen Sicherungssysteme, dass wir die stützen, zum Beispiel indem wir das Rentenniveau festschreiben. Das war kein Selbstläufer, bis zum Schluss sehr umkämpft. Ja, und richtig ist, wir haben jetzt Kommissionen vereinbart, aber wir haben nicht einfach gesagt, die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung sollen einfach mal steigen, sondern wir werden auch hier, glaube ich, diese sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen, damit sich Menschen eben darauf verlassen können. Das ist ein völlig unterschiedlicher Weg zu dem, was CDU, CSU teilweise proklamiert haben, so jeder ist seines Glückes Schmied. Auch das haben wir jetzt abgebildet. Dazu gehört auch die Vereinbarung des Ansteigens des Mindestlohns. Und als jemand, der Klimapolitik die letzten Jahre gemacht hat, sage ich auch hier haben wir ganz, ganz wichtige Dinge weiter beschlossen. Es bleibt bei den Klimazielen. Der Ausbau der Erneuerbaren findet weiter genauso statt, teilweise sogar noch beschleunigt, weil wir hier einige Hemmnisse, die Grünen im Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht auflösen wollten, das können wir jetzt. Und insofern werden wir auch da vorangehen. Und wir haben diese Renaissance der Atomkraft, was bis zum Schluss gewünscht worden ist von CDU, CSU, das abgewehrt. Insofern sind wir meines Erachtens auch in diesem Zukunftsfeld, wo wir unbedingt liefern müssen, meines Erachtens jedenfalls dort, wo wir ohne SPD niemals werden oder wären. Das sind sozusagen 3 Highlights, ja.
Das Thema Klimaschutz hätte ich ohnehin angesprochen, weil es ja auch ein Stück weit dein Leib- und Magenthema ist. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, bei all dem, was jetzt auch von den Grünen da erzählt wird, ich glaube, wir haben es da geschafft, eine deutliche Handschrift auch in Richtung klimaneutraler Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft zu setzen. Aber deswegen komme ich jetzt auch zur Wirtschaft. Wir haben ja durchaus gerade eine weltwirtschaftlich schwierige Situation mit dem, was Trump da treibt, mit Zöllen, aber auch was die Rolle Chinas angeht. Und ich glaube, dass schon auch bei der Frage, wie wir diese sogenannte Transformation mit den Unternehmen sozusagen gemeinsam gestalten, mir geht es schlicht und einfach um die Frage, und das betrifft ja dich auch als Niedersachse, genau wie uns in Baden-Württemberg, wie schaffen wir es, Industriearbeitsplätze auch zukunftssicher zu machen? Wir waren letzte Woche bei Mercedes-Benz in Sindelfingen und da geht es natürlich schon knallhart um die Frage, können wir zukünftig Produktionsstandort sein? Da spielt das Thema Energieversorgung, Verlässlichkeit, aber auch Energiepreise eine Rolle. Und ich finde, auch da hat ja die SPD in den Koalitionsvertrag, sowohl was die Investitionen in Infrastruktur angeht, aber auch was Themen wie den Industriestrompreis, deutliche Akzente gesetzt, die die Standortbedingungen verbessern sollen. Wie argumentierst du, wenn du jetzt vor dem Betriebsrat oder vor der Betriebsversammlung von VW in Wolfsburg stehst, dass dieser Koalitionsvertrag auch für Arbeitsplätze in Deutschland der richtige ist?
Auch da finde ich, ist wieder die Grundvoraussetzung, dass wir fördern können, dass wir Geld haben. Das hat damals Biden ja mit dem Inflation Reduction Act auch vorgemacht, dass er tatsächlich Industrie entlastet, damit Standortvorteile hebt. Das haben wir jetzt, diese Möglichkeit haben wir jetzt durch das Sondervermögen und auch durch die deutliche Stärkung des sogenannten Klima- und Transformationsfonds, wo wir ja die Möglichkeit eröffnen, dass Unternehmen auch bei dem Weg in die Transformation unterstützt werden, auch finanziell und monetär. Und im Koalitionsvertrag haben wir einmal die Energiepreise absolut adressiert, dadurch, dass wir die Netzentgelte deckeln wollen, auch das mit Hilfe aus dem Sondervermögen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Stromsteuer zu senken. Das ist fest vereinbart und ich meine auch, dass das jetzt sehr, sehr schnell kommen muss. Das muss eine der ersten Taten der neuen Bundesregierung sein, damit das Unternehmen und auch Verbraucherinnen und Verbraucher spüren, dass die Strompreise runtergehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Anschubsfinanzierung geben. Wir hatten das damals mit Made in Germany Bonus umschrieben im Wahlkampf. Jetzt haben wir die sogenannten Superabschreibungen vereinbart. Das heißt, Unternehmen, die investieren, die sollen eben auch dementsprechend profitieren und gefördert werden. Das sind zwei Elemente, die von der Industrie immer wieder gefordert worden sind und die wir jetzt auch erfüllen. Und dazu gehört natürlich der gesamte Bereich, den wir als Politiker immer wieder sagen und wenig glaubwürdig sind, Stichwort Bürokratieabbau. Aber hier haben wir in diesem Paket wirklich Dinge vereinbart, von denen ich fest ausgehe, dass sie auch tatsächlich kommen. Das betrifft zum Beispiel die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Aber ich sage auch an den Stellen, wo wir beispielsweise Dinge haben, dieses ganze Beauftragtenwesen von Unternehmen, da verschlanken wir jetzt und ich finde das auch richtig. Einschließlich auch der Geschichte Lieferkettengesetz vom Ziel her richtig, aber teilweise in der Umsetzung ein bürokratisches Monster, wo man fragen muss, erreicht man damit eigentlich das Ziel?
Ja. Und lass mich, Matthias, zum Abschluss noch auf das Thema kommen, das uns ja auch oft gerade an der SPD-Basis entgegengehalten wird, nämlich das, was auch im Wahlkampf das polarisierende Thema war, nämlich das Thema Migrationspolitik. Ja, wir haben ja dieses Thema leider als ein Angstthema im Wahlkampf erlebt, das ja auch dazu geführt hat, dass Herr Merz im Bundestag zu erheblichen Irritationen geführt hat mit dieser Abstimmung, wo er sich eine Mehrheit sozusagen mit der AfD gemeinsam gegönnt hat. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, vor dem auch unsere eigenen Leute, es gibt eine ambivalente Stimmung, ja, ist eine Einsicht da, dass an der Stelle auch mehr Regelung passieren muss. Aber auf der anderen Seite auch die Angst, dass da sich, ich sage jetzt mal, auch ein gewisser CDU-Sprech durchsetzt. Was antwortest du den Leuten, wenn sie das Migrationskapitel des Koalitionsvertrags anschauen? Denn ich sage mal so, von vielem von dem, was die CDU im Wahlkampf noch als, ich sage jetzt mal, unverhandelbar bezeichnet hat, haben wir doch einiges als SPD auch verhindern können, gleichzeitig aber den Anspruch formuliert, dass wir zukünftig zwar mehr Steuerung bei der Migration brauchen, aber gleichzeitig auch stärker auf Integration setzen, weil wir brauchen ja auch Fachkräfteeinwanderung. Wie argumentierst du dieses durchaus schwierige Thema?
Ja, das ist so. Und wir haben jetzt ja auch innerhalb der SPD die Diskussion, teilweise dann die Aufrufe deswegen, den Koalitionsvertrag abzulehnen. Ich sage ganz bewusst, das ist Wahnsinn, weil alles, was dann käme, würde der Migration in unserem Sinne garantiert überhaupt nicht weiterhelfen. Und richtig ist ja, dass eine Vielzahl von Leuten auch erwarten, dass wir beispielsweise diese sogenannte irreguläre Migration auch steuern. Aber wir machen es nicht so, wie die CDU-CSU in dem Wahlkampf proklamiert hat. Wir weisen beispielsweise nicht an den Grenzen einfach zurück, sondern wir machen es im Rahmen der europäischen Regelungen, dass es in Abstimmung mit Nachbarländern eben dementsprechend Vereinbarungen geben muss, wie kontrolliert wird etc. und nicht gegeneinander. Ganz wichtiger Punkt. Dass wir darüber hinaus aber versuchen, auch die Dinge zu regeln, sodass die Kommunen nicht die Belastung erfahren, die sie teilweise erfahren, dass Menschen eben, die aus einem sicheren Land der Europäischen Union beispielsweise kommen, dort auch zurückgeführt werden. Das ist, glaube ich, notwendig, um auch die Akzeptanz für das andere zu bekommen. Und du hast es zu Recht gesagt, die Integration, beispielsweise die Sprachkurse etc., die haben wir im Koalitionsvertrag adressiert. Und da wollen wir auch stützen und stärken. Und dazu gehört auch, dass wir das ganze Instrumentarium, was wir in der Ampel durchgesetzt haben, was die Fachkräftezuwanderung angeht, dass wir daran nicht rütteln, im Gegenteil, durch Agenturen im Ausland teilweise diese Zuwanderung erleichtern wollen, auch bei den Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland. Insofern auch bei der Anerkennung beispielsweise von ausländischen Abschlüssen weiterkommen wollen. Da sind Elemente, die meines Erachtens zu einem guten Bild passen. Auf der einen Seite die Chancen der Migration zu sehen, die notwendig ist, um unsere Gesellschaft weiter zu stärken, auch die sozialen Sicherungssysteme, aber auf der anderen Seite auch steuernd, ordnend in den Bereichen weiter vorzugehen, wo viele Menschen den Eindruck haben, naja, haben die das eigentlich noch im Griff? Und insofern, ja, das ist ein Thema, was in dieser Partei diskutiert wird. Aber vielleicht erinnern sich einige, es gab Forderungen nach Abschaffung des Grundrechts aufs Asyl. Und zwar auch aus CDU-CSU-Kreisen. Davon findet sich nichts wieder. Und ich finde, man sollte an diesen Stellen auch diese Verhandlungserfolge nicht kleinreden.
Vielen Dank, lieber Matthias. Ich glaube, da waren einige sehr wichtige Argumente auch für die Frage des Mitgliederentscheids dabei. Und ich hoffe und setze sehr stark darauf, dass unsere Mitglieder in der Verantwortung, die wir ja auch für unser Land haben, nicht nur für unsere Partei, sondern auch für unser Land haben, die richtige Entscheidung treffen. Ich möchte dich aber nicht ungeschoren davonkommen lassen, denn in meinem Podcast Soundcheck Politik geht es immer auch so ein bisschen um die Vorlieben meiner Gäste und insbesondere ihre musikalischen Vorlieben. Und wir haben vorhin die Dreadnought gehört, eine kanadische Band, die so im Bereich Punk, Folkpunk unterwegs ist, auch so ein bisschen mein musikalisches Steckenpferd, diese Richtung. Was ist denn deine Musikvorliebe, wenn du mal unbeobachtet, sei es unter der Dusche oder beim Joggen, ungestört Musik hören darfst? Was sind dann deine Stars?
Also Punk ist es nicht so, da bin ich eher weicher und auch mehr Sozialdemokrat vielleicht. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr großer Roland Kaiser-Fan. Und freue mich
das
schon,
hatte ich jetzt noch nicht.
Und freue mich wieder am 31. Mai in Köln, glaube ich, ist es, dabei zu sein. Ich habe zwei Konzerte letztes Jahr besucht, in der Waldbühne unter anderem und in Hannover. Super Konzerte, ein toller Typ auch einfach. Und man kann jedes Lied mehr oder weniger mitsingen. Und dann bin ich ehrlicherweise auch ein großer Céline Dion-Fan. Leider im Moment ja schwer erkrankt. Aber ich habe sie einmal in Las Vegas live gesehen und es war ein super Konzert. Also das sind zwei Geschichten. Ansonsten bin ich durchaus ein glaube ich, Normalo.
Okay. Also Roland Kaiser ist ein super Typ, den durfte ich ja auch schon mal treffen bei Bundespräsidentenwahlen und ich finde ihn unglaublich sympathisch und es ist auch ein unglaublich politischer und reflektierter Mensch.
Absolut.
Und dabei überhaupt nicht abgehoben. Also wie gesagt, ich schätze den sehr und auch seine politische Haltung bewundere ich wirklich, weil auch was seine eigene Biografie angeht, ist es eine tolle Persönlichkeit. Mhm. Lieber Matthias, an der Stelle sage ich immer, und es gilt wahrscheinlich auch für diese Koalition, und zwar angelehnt an AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Das ist das, was wir uns für diese Koalition vornehmen müssen. Ich glaube, wir schaffen es und wir können es schaffen, die SPD in dieser Regierung auch wieder stark zu machen, dass wieder mehr Menschen das Vertrauen in die SPD zurückgewinnen und dass wir diesen Makel der Ampelregierung loskriegen. Das ist jetzt, glaube ich, die wichtigste Devise für uns, für unsere Partei, aber auch für unser Land. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag. bw.de. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit hatten, mit Matthias Mirsch über den Koalitionsvertrag zu reden. Lieber Matthias, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, gute Nerven und alles Gute nach Berlin.
Andi, dir auch und vielen Dank für das tolle Interview.
Danke dir.